Willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Hauke Gerloff, ich bin stellvertretender Chefredakteur. Und heute wollen wir uns auf eine kleine Zeitreise begeben. Eine Zeitreise durch die Privatabrechnung der vergangenen 40 oder knapp 40 Jahre, was uns möglicherweise einen klaren Blick auf die aktuelle Entwicklung in der Privatmedizin schärfen hilft. Und am Telefon begrüße ich für diese Zeitreise einen für diese Aufgabenstellung geradezu idealen Gesprächspartner, nämlich Peter Gabriel, der über mehr als 30 Jahre die privatärztliche Verrechnungsstelle PVS Südwest in Mannheim als Geschäftsführer geleitet hat und jetzt in den Ruhestand gegangen ist. Schön, Sie am Telefon zu hören, Herr Gabriel.
Ja, herzlich willkommen, Herr Gerloff. Ich freue mich, dass ich etwas dazu beitragen kann, über die Entwicklung der GOE zu berichten, beziehungsweise über meine beruflichen Erfahrungen in dieser Hinsicht.
Sehr schön. Vielleicht nur mal so als kleines Schlaglicht zu Beginn des Gesprächs. Als Sie vor 34 Jahren, glaube ich, ist das jetzt her, Ihre Stelle als Geschäftsführer in der PVS Südwest in Mannheim antraten, also Anfang der 90er Jahre, da war die GOE noch nicht einmal 10 Jahre alt. Die Ärzte begannen sich gerade daran zu gewöhnen, dass sie auch vielleicht nicht mehr bis zum achtfachen Satz abrechnen durften. Wie viele Mitarbeiter hatten Sie damals und wie viele arbeiten jetzt bei der PVS? Und wie sieht es aus mit der Zahl der Mitglieder seitdem?
Oh, das sind viele Fragen, aber ich denke, ich kann sie beantworten.
Sehr gut.
Und zwar sage ich erstmal was, wie ich überhaupt zu der Stelle gekommen bin. Und zwar hatte ich schon bei der Ärztekammer, aha, 2 Jahre vorher, eine Stelle, wo ich so Hans in allen Gassen war. Ich hatte einen ärztlichen Geschäftsführer, der froh war, dass er alle Verwaltungstätigkeiten, Ökonomie etc. an einen Verwaltungswissenschaftler und Verwaltungsassessor abwälzen konnte. Das war dann meine Person. Und da hatte ich unter anderem auch schon mit der Gebührenordnung für Ärzte zu tun, weil die Ärztekammer in den Regionen die Aufgabe hat, auch die Privatliquidation auf Wunsch von Patienten oder auch Krankenversicherungen zu überprüfen. Mhm. Meine Erfahrung war dort, da sind ja viele schwarze Schafe in der Ärzteschaft, weil ich natürlich nur das kleine Spektrum gesehen habe, der nicht unbedingt falsch abrechnende, aber der doch sehr großzügig abrechnenden Ärzte. Mhm. Dieses Bild hatte sich dann natürlich verändert, wo ich bei der Privatärztin zur Rechnungsstelle anfing. Das war eine kleine Anzeige im Deutschen Ärzteblatt. Die suchten einen Geschäftsführer, und der aber auch Kenntnisse der Gebührenordnung hatte. Und da blieben nicht viel Bewerber übrig, denke ich mal. Aha. Ich hatte eben den Vorteil, dass ich schon 2 Jahre zumindest mit der GOE mich beschäftigt hat. Davor war ich bei der Kassenärztlichen Vereinigung 2 Jahre, aber das war ja der andere Bereich, der Vertragsbereich, ja, wo die GOE nicht die Rolle spielte. Allerdings hat auch dort schon der jeweilige Geschäftsführer, der war dort auch bei der Ärztekammer Geschäftsführer, und der hatte auch Fragen zur Gebührenordnung für Ärzte zu beantworten. Und ich hatte dort die Aufgabe, zum Beispiel Urteile in Kurzsätzen zu formulieren, in sogenannten Leitsätzen. Also das war kein neues Thema für mich.
Okay.
Jetzt kam die Gebührenordnung bei der PVS. Dort, jetzt um Ihre Frage zu beantworten, waren ungefähr 30 Mitarbeiter. Heute sind wir bei 210 Mitarbeitern, oh, und 3 Geschäftsstellen. Ah. Allerdings ist ja auch eine lange Zeit, auf die ich zurückblicken kann.
Ja.
Meine Devise war damals schon, das ist eine ärztliche Gemeinschaftseinrichtung, also setz dich für die Belange der Ärzteschaft ein. Aha. Demzufolge war ich natürlich bestrebt, das auch insoweit zu machen, dass die Privatliquidation einmal korrekt sein sollten, und zwar so, dass sie den Bestimmungen der Gebührenordnung für Ärzte entsprechen und auf der anderen Seite aber auch die Interessen der Ärzteschaft gewahrt wurden, gerade weil, Sie sagten es, die Gebührenordnung war zwar neu, aber sie fußte schon damals auf der sogenannten ADGU, eine Ersatzkassengebührenordnung aus dem Jahre 1965, wo schon 83 oder nachher, ja, wo dann die neue GOE kam, neu in Anführungszeichen,
ja,
dann war schon veraltet im Grunde. Wenn Sie das aber interessiert, diese ganze Entwicklung der GOE, ich möchte Ihnen jetzt nicht alle Fragen abnehmen, aber ich habe mal geguckt, Es gab zum Beispiel im Jahre 1823, man sollte es nicht glauben, ein königlich-württembergisches Staats- und Regierungsblatt, wo bereits gesagt wurde, Mensch, nach 60 Jahren, und zwar 1755, war schon eine Verordnung zu einer Medizinaltaxe erlassen worden. Nach 60 Jahren müssten wir uns doch mal überlegen, ob wir nicht die Taxe wieder ändern. Also die Geschichte setzt sich fort in all den Jahren. Und ich durfte sie zumindest 34 Jahre lang, oder das waren im Grunde 36 Jahre lang, verfolgen.
Also die 1 oder die 3 gab es wahrscheinlich 1765 noch nicht. Aber als sie anfingen, gab es die bestimmt schon. Und dann ist nämlich die erste, da ist die erste Frage natürlich, was hat sich seitdem getan? Es gab ja diesen einen kleinen Einschnitt, wenn man das so bezeichnen will, die GOE-Teilnovelle 1996. Da hatte ich gerade bei der Ärztezeitung angefangen und von Abrechnung ehrlich gesagt noch keine Ahnung. Ich war da eher mit Praxis-EDV beschäftigt. Mhm. Was hat diese Teilnovelle damals verändert? Das gab ja ganz schön Aufregung, oder?
Ja, diese Teilnovelle wurde 1996 verabschiedet. Man hatte aber auch schon 1988 festgestellt, man müsste doch endlich mal was novellieren. Und da ging es unter anderem, wie Sie sagen, um den Abschnitt B. Das sind die Grundleistungen, allgemeine Leistungen, das sind die Beratungen und Untersuchungen. Mhm. Vorher hat es nur die Ziffer 1 für die Beratung und die 65 für die Untersuchung gegeben. Jetzt hatte man das aber differenziert in auf längere Beratung, Ziffer 3 und Ziffer 4, wenn man die Angehörigen berät. Das war also der Knaller, das gab es vorher noch gar nicht und sehr aufregend für die Ärzte, bis sie das auch verstanden haben, wann sie die abrechnen können.
Ja.
Und dann gab es die Ziffer 5, symptombezogene Untersuchung, 6, 7, das sind die fachbezogenen Untersuchungen, je nachdem. Und eine 8, eine ausführliche Untersuchung.
Daneben
eine ganz tolle Neuerung, die Ziffer 15, wo der Arzt, der jetzt zum Beispiel im Namen des Patienten mit Altenheim, Pflegeheim, was weiß ich, sozialen Einrichtungen redet und hier etwas für den Patienten tut, dass das auch vergütet wird, zumindest einmal im Jahr.
Mhm.
Da hatte ich mal ein besonderes Erlebnis bei einem Seminar, was sonst ja später war, wo mir eine Ärztin dann sagte, eine Hautärztin lustigerweise, Mensch, wenn ich gewusst hätte, dass die Ziffer 15, dass es sie gibt, nach so vielen Jahren, dann hätte ich ja das bei vielen Patienten machen können, zum Beispiel Krebspatienten oder irgendjemand, der. Ja. Und Sie sehen also, die Information der Ärzte ist je nachdem eben nicht immer so gut. Das führte dazu, dass wir, wenn wir ein Seminar gehalten haben über diese Novellierung, bis zu 600 Zuhörer hatten. Ein absolutes Highlight für mich. Web gab es ja noch nicht, also zumindest nicht diese Seminare. Und wir konnten also ganze Stadthallen füllen, die dann an meinen Lippen klebten, so ungefähr, beziehungsweise an den Folien, die dann noch per Overhead-Projektor entsprechend an die Wand gezogen wurden. Dann gab es noch Sonderleistung, Laboruntersuchungen, da wurde novelliert, dann natürlich die neue Strahlentherapie, Nuklearmedizin, MRT, das wurde aufgenommen und noch orthopädische Leistung, aber auch nur ein kleiner Bereich der Knieoperation, lustigerweise. Alles andere blieb erstmal, wie es war. Also immer nur so kleine Teilbereiche wurden novelliert, wobei diese Grundleistung, Beratung, Untersuchung, das war eine besondere Errungenschaft, sage ich mal, weil diese Leistungen sind die häufigsten Leistungen der Ärzte. Und obwohl sie eigentlich aus meiner Sicht zumindest relativ simpel zum Abrechnen sind, gibt es da immer wieder Probleme, wie man das denn abrechnet und so weiter.
Werbung.
Bei Otitis Media und Otitis Externa, Arconit Ohrentropfen von Vala Arzneimittel. Dank seiner Inhaltsstoffe wie blauer Eisenhut, Kampfer und Quarz wirken die Tropfen entzündungs- und schmerzlindernd. Für Ihre Patienten einfach und direkt ins Ohr zu träufeln. Arconit Ohrentropfen von Vala Arzneimittel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihre Ärztin, Ihren Arzt oder in Ihrer Apotheke.
Ja, das ist, das ist ja tatsächlich ein ordentlicher Einschnitt dann doch gewesen. Ne? Wenn, gerade wenn die häufigsten Leistungen sich ändern, dann muss ja jeder sich wirklich damit grundlegend beschäftigen, damit er hinterher dann eine richtige Abrechnung hat. Und diese alten Dinge, die sind ja, die persistieren ja unter den Ärzten teilweise sehr lange, nicht? Also selbst mit echten Abrechnungsprofis im KV-Bereich spricht man, wenn man mit denen spricht, die reden immer noch von der Ordinationsziffer. Die gibt's aber eigentlich schon seit ewigen Zeiten gar nicht mehr. Aber das ist immer noch so drin. Und so ist es natürlich dann mit diesen Grundleistungen auch so eine Sache, die braucht ihre Zeit, bis sie dann tatsächlich in den Abrechnungen richtig ankommt. So ist es dann wahrscheinlich, oder?
Genau, weil nämlich auch noch so kleine allgemeine Bestimmungen irgendwo versteckt sind vor diesen Grundleistungen, wo es heißt, was ist der Behandlungsfall und was kann man im Behandlungsfall wie miteinander abrechnen. Der Behandlungsfall weicht von dem EBM-Behandlungsfall ab. Es ist ein Monat oder eine Diagnose. Und auch das gibt's schon ewig, aber es wird immer noch nicht so ganz verstanden.
Immer noch nicht, okay.
Ja, leider. Und das führt auch zu vielen Fehlern, die dann unbeabsichtigt einfach bei der Abrechnung erscheinen. Ich habe selbst vor kurzem eine Rechnung gekriegt, wo ich sage, Mensch, sage ich jetzt was oder nichts. Und dann habe ich doch geschrieben, dass man doch hier die Ziffer 1 zu viel abgerechnet hat und dann neben irgendeiner Sonderleistung. Und da sollte man nochmal überdenken, die Rechnung korrigieren. Da kommt dann vielleicht bei 100,20 € weniger raus. Aber es ist halt so, wenn Sie das korrekt abrechnen wollen, und dann sollten Sie das auch machen, damit Sie die Patienten auch nicht verärgern im Sinne der Ärzte. Ja? Weil da regt man sich schon auf. Man zahlt zwar, aber man ärgert sich.
Ja, klar. Und das ist ja im Grunde genommen Ihr Credo in der PVS, dass eine Abrechnung rechtskonform dann auch rausgeht. Und rechtskonform, das ist jetzt vielleicht das nächste Thema. Das ist ja auch, ich habe neulich mal mit einem Arztrechtler gesprochen, was der erzählt hat, wie viel sich das Medizinrecht in den letzten 40 Jahren auch verändert hat. Von einem ganz kleinen Gebiet hin zu immer mehr Paragraphen, aber auch immer mehr Fachanwälten, die nötig sind, um das alles bewältigen zu oder überblicken zu können. Und dazu hat natürlich auch das Abrechnungsrecht beigetragen, nicht? Da gibt's Gerichtsurteile, die ja fast täglich oder wöchentlich zu irgendwelchen Spezialfällen kommen. Da gibt es neue Kommentare, die dann die Abrechnungsbestimmungen genauer unter die Lupe nehmen. Kann man das als Arzt, kommt man da eigentlich als Arzt oder Ärztin einigermaßen mit, wenn man das verfolgt in den Medien? Oder ist das eigentlich kaum noch zu bewältigen?
Also der Arzt konzentriert sich ja, hoffen wir wenigstens alle, auf die Behandlung der Patienten und dem Symbole der Patienten, deren Gesundheit wiederherzustellen. Mhm. Insoweit ist die Abrechnung für ihn in der Regel ein lästiges Ding, was zwar Geld bringt, aber im Grunde immer wieder zu Ärger führt. Er beschäftigt sich auch, denke ich, mehr mit der Kassenabrechnung, je nachdem, weil das in der Regel so 80% seines Umsatzes ausmacht. Die Privatliquidation ist ein Bereich, der eben fast nebenher läuft, zumindest war es bisher. So, da gibt es auch eine Entwicklung, zu der ich nachher was sagen kann. Auf jeden Fall gibt es so versteckte Bestimmungen in dem Paragraphenteil, der auch 96 eingeführt wurde, wo von Zielleistung und Teilleistung gesprochen wird. Das heißt, zum Beispiel im operativen Bereich, dass die Leistung, wenn ich jetzt den Bauch aufmache und möchte jetzt beim Darm operieren, dann muss ich alles Mögliche beiseite räumen. Ich drücke mich etwas burschikos aus. Mhm. Und dann meinen die Ärzte, oder meinten die zumindest, das können sie auch abrechnen, wenn sie also da irgendetwas, einen Nerv zertrennt haben, ein Organ zur Seite geschoben haben, vielleicht Verwachsungen dort gesehen haben, aber nicht operiert haben, sondern entsprechend nur zu dem Ziel des Darmes gelangt sind. Und dann gibt es immer wieder Diskussionen, ja wieso, das habe ich doch alles erbracht. Ich habe doch da einen Nerv zertrennt. Warum kann ich denn nicht eine Neurolyse abrechnen? Ich habe doch da die Verwachsung zumindest teilweise weggemacht, um zum Darm zu kommen. Und dann sagt der Kostenerstatter und auch die GUE, nee, aber deine eigentliche Zielleistung war ja die Darmoperation. Mhm. Und ohne diese Beiseiteräumung wärst du ja gar nicht dahin gekommen. Und da eine entsprechende Gegenargumentation zu finden, ist schwierig. Dann muss schon beschrieben werden, es muss auch tatsächlich so sein, dass die Neurolyse, also diese Nervenverlagerung, eine selbstständige Leistung ist. Das heißt, ein eigenes Krankheitsbild im Grunde vorlag oder die Verwachsungen eben extra operiert werden mussten, was man im Vorhinein ja nicht unbedingt weiß. Und da muss das entsprechend beschrieben werden in dem OP-Bericht. Nur ist es so, dass zumindest die, sag ich einfach mal, lang gedienten Chefärzte drei Sätze schreiben und in den sagen, ja, das ist doch, gehört doch dazu, ist doch ganz klar. Und dann sich wundern, wenn wir Argumentationsprobleme haben gegenüber den Kostenerstattern, weil die sagen, ja, steht ja nicht da, ist ja nicht beschrieben. Also das muss alles sehr ausführlich beschrieben werden, um entsprechend auch abgerechnet zu werden. Und es muss natürlich auch tatsächlich stattfinden. Dann wird es auch erstattet und dann ist es auch so honoriert, dass das, denke ich mal, okay ist, mal abgesehen, immer wieder von dem, gibt es Punktwertanhebung, ja oder nein. Ein weiteres Beispiel ist die persönliche Leistungserbringung, die auch eigentlich selbstverständlich ist, aber durch eine Wahlleistung zum Beispiel oder beim Belegarzt auch durch einen besonderen Vertrag eben gesagt wird, ja, du musst das persönlich erbringen. Das erwarte ich als Patient. Wir haben hier einen Vertrag geschlossen. Und wenn das nicht der Fall ist, also das heißt, diese formellen Voraussetzungen nicht vorliegen, der Assistenzarzt behandelt oder der Oberarzt, der kein leitender Oberarzt ist oder eine Individualvereinbarung nicht getroffen wurde, dann kann im Grunde die ganze Abrechnung nicht erfolgen. Zumindest achten wir darauf, weil sonst, weil ja der Versicherte in der Regel diese Wahlleistungsvereinbarung auch oder diese Unterschrift eben bei seinem Kostenerstatter vorlegen muss. Im ambulanten Bereich ist das nicht ganz so streng. Da kann auch der Arzt sich vertreten lassen. Aber beim niedergelassenen Bereich ist natürlich klar, es sind einige wenige Leistungen delegierbar, aber im Grunde muss der Arzt anwesend sein. Und wenn er im anderen Raum ist und da wird ein Verband gemacht, selber machen. Aber es muss im Zweifel, muss er eben die ganze Sache überwachen und auch die Anordnung treffen. Das wird vielleicht so ein bisschen jetzt aufgehoben durch die besonderen Ausbildungen Physical Assistant oder auch die Vera, die gewisse Leistungen erbringen kann. Aber in der GOE selbst ist das noch nicht berücksichtigt. Also das wäre vielleicht auch ein Novellierungsbereich, wo man sagt, okay, gewisse Leistungen sind delegierbar. Die kann man dann aber trotzdem abrechnen, soweit der Arzt immer noch die Hoheit oder die Herrschaft hat, beziehungsweise die Anordnung getroffen hat natürlich.
Also viele rechtliche Probleme oder viele rechtliche Bereiche oder Streitfälle, die sich da im Lauf der Jahre aufgetan haben. Wenn Sie mal den Stellenwert der Privatleistungen oder der Privatabrechnungen Revue passieren lassen über all die Jahre, wie hat sich das im Laufe der Jahre verändert? Und das sind ja durchaus auch Unterschiede zwischen den Fachgruppen. Können Sie dazu was sagen?
Ja, der Stellenwert hat sich insoweit verschoben, dass die Privatabrechnung für den Arzt wichtiger geworden ist. Und zwar deshalb, weil allseits bekannt, der EBM, die Kassenabrechnung, nie voraussehbar ist. Also wie hoch das eigentliche Honorar ist. Das ist der eine Grund. Und zur Sicherung der Deckung der Kosten wird die Privatabrechnung immer wichtiger, weil die sich zwar nicht erhöht hat signifikant, zumindest von der Gebührenordnung Ärzte nicht, aber die doch zu Festbeträgen vorauskalkulierbar ist und insoweit auch zur Kostendeckung beiträgt oder zur Praxiswertsteigerung. Ein zweiter Aspekt ist, dass die Patienten deren Bewusstsein sich geändert haben. Die möchten also, was ja auch von der Regierung propagiert wird, präventive Leistungen in Anspruch nehmen, die zu einem Teil zumindest von den gesetzlichen Krankenkassen nicht erstattet werden. Wie man das beurteilt, sei dahingestellt. Auf jeden Fall können die dann nach entsprechender Aufklärung und Vereinbarung mit dem Patienten privat in Rechnung gestellt werden. Dr. Kimmel war ein Arzt, der früher mal bei der KBV Chef war, der den Begriff IGL-Abrechnung, individuelle Gesundheitsleistungen, zum ersten Mal kreiert hat und hier auch eine entsprechende Gebührenordnung, MetGU, ins Leben gerufen hat. Die fußte auf der GOE, aber gab Empfehlungen zur Abrechnung von Präventivleistungen vor allen Dingen in allen Bereichen der jeweiligen Fachgruppe, je nachdem.
Ja, MEGO hieß das, ne? MEGO, nicht MetGU, sondern MEGO.
MEGO, genau. Nicht MetGU, sondern MEGO.
Genau.
Und besondere, zum Beispiel bei den Augenärzten, ist die Glaukom-Früherkennung eine sehr häufig abgerechnete Leistung, die nicht von der Kasse erstattet wird. Bei den Gynäkologen gewisse Schwangerschaftsuntersuchungen per Ultraschall. Bei den Internisten und Allgemeinärzten, die entsprechende kardiologischen Leistungen, EKG, Langzeit-EKG etc., um einfach eine Gesundheitsuntersuchung durchzuführen. Dieser Bereich hat zugenommen, der wird zwar immer wieder von den gesetzten Krankenkassen zerteufelt, aber im Grunde denken die Patienten ganz anders und sind auch bereit, hier einen Selbstbehalt zu tragen. Im privaten Bereich, die PKV ersetzen das in der Regel, aber auch nicht alles. Hier, das hat einmal zugenommen, aber auch überhaupt sind die Privatpatienten ja inzwischen gealtert. So nach dem Krieg sind die PKVen wieder neu aufgebaut worden. Man hatte die Möglichkeit, sich privat zu versichern. Und diese Privatversicherten haben inzwischen ein Alter erreicht, 70, 80, 90, wo einfach auch mehr Leistungen anfallen. Das heißt, auch in der Regel sind die Leistungen häufiger geworden, weil die Alterung zugenommen hat. Nicht nur bei den Kassenpatienten logischerweise, sondern auch bei den Privatpatienten. Also die Bedeutung, wenn Sie zum Beispiel die Hautärzte nehmen, da liegt zwischen 30% und 40% der Privatanteil.
Ja.
Bei den Hausärzten bei 10% bis 15%. Je nachdem, bei den Internisten sind im städtischen oder ländlichen Bereich, wobei der ländliche Bereich zum Teil besser ist, was die Privatliquidation anbelangt, als der städtische Bereich. Da gibt es ja entsprechende Untersuchungen.
Vielleicht eine kleine Ergänzung. Langzeit-EKG oder EKG sind natürlich keine IGL, nicht? Sondern das sind Kassenleistungen. Es geht dann eher um diese Sondergeschichten, die man präventiv noch machen kann. Wie zum, Beispiel,
wenn man zum Beispiel
die Heart Rate Variability oder sowas in der Richtung. Das wird ja zum Teil dann nur über IGL erstattet. Werden eben nicht erstattet, sondern von den Patienten bezahlt. Würden Sie denn insgesamt sagen, das ist ja hoch umstritten, bei den Kassen heißt es immer wieder, dass kein Nutzen mit diesen Leistungen verbunden ist. Sie hatten das ja auch schon angedeutet. Und man muss ja auch dann sagen, für die Kassen heißt das natürlich auch, wenn die sagen würden, IGL haben ihren Nutzen, also die individuellen Gesundheitsleistungen, dann müsste man ja eigentlich sagen, dann sind sie notwendig oder zweckmäßig und müssten im Grunde genommen dann auch von den Kassen bezahlt werden. Also da haben die auch Interesse vielleicht, das etwa den Nutzen eher herunterzuspielen. Aber es ist natürlich auch immer so ein bisschen so eine Gefahr, dass man Patienten etwas gibt oder empfiehlt, was vielleicht gar nicht so wichtig oder vielleicht sogar kontraindiziert ist. Würden Sie sagen, dass die Ärzte insgesamt mit diesem Thema verantwortlich umgehen?
Ja, auf jeden Fall, weil im Grunde nicht nur der Wille des Patienten eine Rolle spielt, sondern der Arzt überlegt sich wirklich, ist es sinnvoll, jetzt die und die Laboruntersuchungen zum Beispiel durchführen zu lassen oder muss ich diese reisemedizinische Beratung, ist es sinnvoll, wenn der gar nicht nach Afrika fährt, sondern in die Schweiz? Also das ist, denke ich schon, war eine ethische Frage, aber ich denke auch, es wird nur ganz wenige Ärzte geben, das gibt es in jedem Berufsstand, die das übertreiben. Aber was wir so sehen, ist es wirklich ein Teil, der jetzt nicht so eine Bedeutung hat, wie er von der gesetzlichen Krankenkasse immer wieder hervorgehoben wird. Wahrscheinlich als Verteidigungshaltung, warum sie es nicht erstatten.
Wenn wir jetzt zu einem anderen Themenkomplex kommen. Also bei Wunschleistungen müssen sich Ärzte ja nicht mit kritischen Prüfungen von Versicherungsunternehmen herumschlagen, also bei den individuellen Gesundheitsleistungen. Bei den Privatversicherten sieht das natürlich anders aus. Der technische Fortschritt bis hin jetzt zur KI macht ja vor Krankenversicherungen nicht Halt. Immer mehr Analogabrechnungen schaffen auch immer mehr Zweifels- oder Streitfälle. Gleichzeitig nimmt der finanzielle Druck auf die Beihilfeträger und Versicherungen zu. Zwingt der daraus entstehende vergrößerte Rechtfertigungsdruck Praxen zu Mehrarbeit bei der Dokumentation? Und kann man dann sagen, arbeiten da die Ärzte und die Versicherer mit gleich langen Spießen?
Nein, das kann man natürlich nicht sagen. Wir hatten ja vorhin schon gesagt, der Hauptschwerpunkt ist die ärztliche Behandlung, genau, und nicht die Abrechnung. Ja, ja. Und die Software des Arztes kann noch so toll sein. Er wird trotzdem einen Nachteil haben, weil die Versicherungen schon mit KI arbeiten. Das heißt, die haben schon eine Software, wo sie zu bestimmten Ziffern entsprechende Texte haben, die zu einer Nichterstattung führen. Sei es, dass ein A vorgestellt ist vor der Ziffer, oder sei es, dass die Ziffer über einen Chirurgen schon aufpoppt und diese Rechnung dann durch die Software laufen und im Grunde schon fast in Dunkelverarbeitung von den Krankenversicherungen eben nur teilerstattet werden. Mhm. Und das kann logischerweise ein Arzt nicht leisten. Er wird zwar, wenn er sich da besonders drum kümmert, schon eine Gegenargumentation haben. Mhm. Nur kann die ja trotzdem von den Versicherungen, weil da sitzt ein ganzer Stab von Sachbearbeitern oder auch bei den Beihilfestellen, kann das natürlich wieder entgegnet werden. Und dann wird der Arzt irgendwann aufgeben und wird sagen, also nach dem dritten Dreh, jetzt habe ich keine Lust mehr. Lieber Patient, entweder zahlst du oder nicht, dann verzichte ich halt auf einen Teilbetrag der Rechnung. Mhm. Und das, wenn das natürlich übergreift, dann ist zumindest, sind Teile der Rechnung eben nicht mehr erstattungsfähig, und deshalb bedient er sich auch oft irgendeines Dienstleisters, sag jetzt mal eine Abrechnungsstelle, um das mal klar zu sagen, um entsprechend eine Korrespondenz zu führen. Mhm. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir eben unseren Korrespondenzstab auch entsprechend aufstocken mussten. Ich habe das mal ganz am Anfang selbst gemacht. Wenn ich dann aus dem Urlaub kam, lag da der ganze Schreibtisch voll Briefposten, aber das war nicht vergleichbar mit dem, was heute da ist. Es werden heute, hört sich noch wenig an, 5% der Rechnungen beanstandet, bei der PVS zumindest. Das liegt aber auch daran, dass wir schon im Vorhinein den Arzt insoweit beraten, zu sagen, rechne doch so und so und so ab. Mhm. Einmal in unserem eigenen Interesse, aber auch im Interesse des Arztes natürlich, weil was hat mir mal ein Arzt gesagt oder mehrere Ärzte gesagt? Solange meine Privatpatienten zufrieden sind, bleibe ich bei der PVS, was die Abrechnung betrifft. Und das war für mich eine Leitschnur auch zu sagen, Mensch, wir müssen wirklich rechtskonform abrechnen. Das, was wohl gewisse Grauzonen sind, und das kommt einfach, wenn der medizinisch-technische Fortschritt nicht berücksichtigt wird. Ja. Dann müsste man sich mit Analogziffern helfen, aber diese Analogziffern dürfen eben nicht Fantasieziffern sein, nur weil die vielleicht 100 Euro mehr bringen, sondern da weisen wir den Arzt eben oder die Ärzte darauf hin, doch so und so abzurechnen. Und liegen eigentlich ganz gut. Die Kunden sind treu geblieben, weil sie sagen, Mensch, im Grunde habe ich zwar vielleicht 5% weniger, aber ich kann auch ruhig schlafen. Ja, und ich werde nicht irgendwie vielleicht dann doch angeklagt werden, vorsätzlichen Abrechnungsbetrug. Hm. Das kann ja auch mal sein. Ja,
ja, selbst
das haben wir auch schon erlebt. Hm.
Selbst wenn es versehentlich passiert.
Ja.
In den 90er Jahren sind ja diese Praxisverwaltungssysteme, die heißen ja witzigerweise inzwischen auch PVS,
ja, ja,
immer mehr aufgekommen. Dann hatten die Ärzte mehrheitlich diese Rechner. Und da ist ja auch immer ein Regelwerk dahinter von der, ja, Gebührenordnung. Und zwar sowohl vom EBM als auch von der UVGOE und natürlich auch von der GOE. Sie haben es jetzt eben schon gesagt, das hilft am Ende nicht, wenn die andere Seite vielleicht mit KI oder mit großen Stäben von Sachbearbeitern ausgestattet sind, um dann Rechnungen zu überprüfen. Wie hat diese technische Revolution, sagen wir mal, in den 90ern, die Arbeit der Verrechnungsstelle verändert?
Ja, also der PC war ungefähr 1995 und verbreitet oder so langsam ging die Verbreitung los. Vorher gab es sogenannte Abrechnungsscheine, so ähnlich wie bei der KV ganz früher, wo die Leute das handschriftlich vermerkt haben und uns geschickt haben. Große Bündel Papier, wo wir sehen mussten, wie wir das überhaupt entziffern. Die typische Sauklaue des Arztes eben auch hier noch Einzug hielt, vor allen Dingen bei den Diagnosen.
Okay.
Und dann kam der PC und dann kam natürlich gewisse Ängste bei den Abrechnern. Mensch, wie können wir denn dem jetzt begegnen, damit nicht alles selbst gemacht wird? Mhm. Und dann haben wir eine Schnittstelle entwickelt, die nannte sich damals PAD, Privatabrechnung auf Diskette, hatten das dann angeboten. Dann haben die Ärzte das eben ihre Abrechnung auf Diskette gespeichert und uns geschickt oder persönlich vorbeigebracht. Das war damals auch noch Usus, dass man dann vor der Tür stand und dann ganz freudestrahlend seine Diskette abgegeben hat. Danach, da gab es schon gewisse Normen, wie eine Rechnung auszusehen hat, welches Feld wie besetzt wird. Und das haben wir dann auch im Grunde bei allen PVS-Systemen, so heißt es so schön, praktisch Waldungssystem, auch einführen können. Das heißt, alle haben diese PAD-Schnittstelle auch übernommen, die übrigens heute noch gilt. Es gibt zwar noch so eine entsprechende Fortführung, die heißt PAD Next, aber die wird leider nur von wenigen Softwarehäusern genommen, weil gewisse Anforderungen gestiegen sind, was die entsprechenden Felder betrifft. Und viele Ärzte sind uns treu geblieben. Warum? Weil wir eben nochmal über diese Rechnung geprüft haben, durch unsere Verprobungsprogramme, die durchlaufen haben. Und weil vor allen Dingen das Inkasso durchgeführt wurde. Das heißt, wenn ein Patient nicht bezahlt, dass er eben angemahnt wird und wenn er dann noch nicht zu einem Gerichtsverfahren sich anschließt oder wenn die Adresse nicht stimmt, die Adressermittlung ist. Und ein wichtiger Faktor war auch die Vorschusszahlung, ist sie heute noch ungefähr 35-40% der Honorare insgesamt werden bevorschusst. Das heißt, der Arzt kann seine Liquidität dadurch verbessern, was er mit seinem eigenen System eben nicht kann. Und von daher haben wir auch nur wegen des Vorschusses und der Inkassoleistung trotzdem enormen Zulauf bekommen von den Ärzten. Heute rechnen ungefähr, wir schätzen mal 40-50% der Ärzte selbst ab, beauftragen dann einen Anwalt oder ein Inkassoinstitut. Der Rest verteilt sich eben auf die Abrechnungsstellen. Sie werden nie den ganzen Markt erreichen, sondern es gibt natürlich auch viele Ärzte, die das selber machen.
Ja, auch die MVZ, die sind ja teilweise arbeiten sehr professionell, arbeitsteilig. Da ist vielleicht dann auch teilweise die Quote der Selbstabrechner höher. Vielleicht noch ein Einschnitt, an dem ich nicht ganz vorbeigehen möchte, auch im Zeichen des Datenschutzes. Wer mit einer PVS zusammenarbeitet, der muss ja Patientinnen und Patienten um ihr Einverständnis zur Datenweitergabe bitten. Das ist ja heute selbstverständlich.
Also da habe ich ein besonderes Erlebnis. Und zwar, ich war gerade hier 1991 und habe mir dann erlaubt, im Sommer in Urlaub zu fahren. Und dann kam ein Urteil des Bundesgerichtshofes, wonach der Patient jeweils zustimmen musste, muss, wenn seine Daten an einen Dritten, also an eine Abrechnungsstelle übermittelt werden, weil die Gesundheitsdaten genießen einen besonderen Schutz. Das war schon damals so, obwohl es die Datenschutzgrundverordnung noch gar nicht gab.
Ja.
Das führte zu einer ungeheuren Unsicherheit bei den Ärzten. Ah, diese ganze Formalie, da muss ich es alles selber machen. Das führte dazu, dass ich den Urlaub abgebrochen habe und wieder ins Büro kam, um die Wogen zu glätten und die Kunden davon zu überzeugen, wir haben entsprechende Formblätter, lassen Sie es unterschreiben, verbinden Sie es mit der Aufnahme überhaupt des Patienten und wiederholen sie es vielleicht alle Halbjahr, alle Jahr mal wieder, wenn sie einen Dauerpatienten haben. Es hat sich inzwischen alles beruhigt, aber damals war es natürlich ein besonderer Einschnitt. Heute sind die Ärzte auch verpflichtet, auf Wunsch des Patienten alle eigenen Daten in Kopie herauszugeben. Also das Ganze hat sich fortgesetzt. Nur für uns war es als Abrechnungsstelle natürlich besonders einschneidend. Aber wie gesagt, wir haben es lösen können.
Ich meine, die Schweigepflicht gilt ja auch für Ihre Mitarbeiter letztlich. Aber trotzdem ist natürlich die Datenweitergabe, das ist heute so selbstverständlich, da wird ja gar nicht mehr danach gefragt. Das kriegt man ja dann gleich vorgelegt, nicht? Wenn man.
Genau. Habe ich selber schon vorgelegt gekriegt. Und dann, wenn ich dazu Fragen hätte, nee, sage ich nicht, ich arbeite. Das war echt immer gelacht. Aber das wird einfach vorgelegt, ja, und es kommt eigentlich auch zu keinen Diskussionen.
Ja. Herr Gabriel, Sie haben jetzt 34 Jahre Geschäftsführung einer großen PVS hinter sich. Welche Veränderungen stehen denn für die privatärztlichen Verrechnungsstellen in den kommenden Jahren ins Haus? Technisch, organisatorisch, auch von Seiten Ihrer Kunden, die ja gleichzeitig auch Mitglieder sind. Das ist ja immer noch das Besondere bei der PVS. Was müssen jetzt Ihre Nachfolger bewältigen? Wie ist da Ihre Erwartung?
Ich denke mal, aufgrund des technischen Fortschritts, man weiß nicht, was die Gematik, wie weit es auch in den privaten Bereich reinzieht, wird es neue Schnittstellen geben, sodass die Daten vielleicht in dieses überführt werden müssen. Das ist zwar nur nach dem Sozialgesetzbuch so, aber wer weiß, ob nicht der Gesetzgeber auch auf die Privaten das ausdehnt, zumal die PKV ja auch Mitglied der Gematik ist.
Ja, klar.
Also dass diese Schnittstellen werden sich verändern. Es muss ja nicht unbedingt schlimm sein, sondern wenn das gesetzlich vorgeschrieben ist, wird es vielleicht auch nicht mehr diese Vielfalt der Schnittstellen im Gesundheitswesen geben, die zunehmend zu Problemen führen kann. Das ist das eine. Dann wird es eine Entwicklung geben, dass die Beratungspersonalknappheit bei den Praxen zunehmen wird, vor allem von Fachkräften, die sich dann mehr auf die Behandlung, Mitbehandlung des Patienten konzentrieren sollen und nicht auf die Abrechnung. Das heißt, die PVS wird in Zukunft auch vielleicht direkt in die Praxisverwaltungssysteme sich einschalten und dort die Abrechnung selbst vornehmen, was sie schon im Krankenhaus macht, wo die Krankenblattauswertung fast nur noch nachgefragt wird, wo es also niemanden mehr gibt, groß, der die Abrechnung selber macht.
Okay.
Das wird sich in den Praxen fortsetzen, entgegen der Entwicklung Praxismanagerinnen. Natürlich wird es das auch geben, aber ich denke, das wird ein Dienstleistungszweig sein, der sich weiterentwickelt. Überhaupt die Beratungsintensität nimmt jetzt schon zu. Es wird sehr, sehr viel erwartet von dem PVS, was früher nicht so der Fall war. Aber das ist natürlich auch eine Chance für uns, diese Dienstleistung auszuweiten und der Personalknappheit da zu begegnen, was die in den Praxen derzeit wirklich herrscht und was wird sich nicht ändern. Inwieweit die KI hier noch was dazu beiträgt, wissen wir noch nicht. Wir beschäftigen uns, ich persönlich habe da ein Projekt auch beim Verband der PVS, wo wir eruieren, inwieweit wir KI bei unserer Abrechnung einsetzen können. Da muss natürlich das Personal mitmachen, nicht weil es ersetzt wird, sondern weil ja erstmal die Software entsprechend angelernt werden muss. Ja. Weil von selber kommt da natürlich nichts.
Ja.
Dann wollen wir einen sogenannten GUA-Chatbot entwickeln, allerdings nur für unser Personal erstmal. Das ist wie eine Art Lexikon, wo man prompten kann, etwas eingeben kann und hoffentlich die richtige Antwort raus. Auch das steht bei uns auf dem Aufgabenfeld. Also es geht, ist sehr IT-lastig, das Ganze.
Ja.
Aber auch die Fachkräfte im Bereich GUA, da müssen wir anlernen, beziehungsweise ja, müssen wir selbst anlernen, weil es da keine Ausbildung gibt in dem Sinne. Das ist auch eine besondere Herausforderung, die wir aber auch durch KI vielleicht besser lösen können, wenn die Leute selbstständig sich was anlernen können. natürlich müssen wir das auch wollen.
Es gibt ja noch etwas, da kommen wir natürlich nicht drum rum, wenn wir jetzt miteinander sprechen. Es ist ja allseits erhofft, die GOE-Novelle. Hier wird ja, ja schon fast von offizieller Seite von Staatsversagen gesprochen, dass es bei all dem technischen Fortschritt in der Medizin immer noch keine neue GOE gibt. Obwohl die ja fast fertig vorgelegt von Ärzten und PKV da ist. Da sind jetzt die letzten Diskussionsprozesse, die hoffentlich zum Ziel führen innerärztlich. Sie haben ja mitgeholfen bei der Simulation von Rechnungen beziehungsweise bei der Transkription von GOE alt nach GOE neu. Was würde, wenn denn die GOE neu tatsächlich kommt, da auf Ärztinnen und Ärzte zukommen?
Eine völlig neu strukturierte Gebührenordnung mit nicht nur in den allgemeinen Bestimmungen, sondern auch in den Leistungslegenden wird dazu führen, dass erstmal große Verwirrung herrscht. Und da müssen wir sehen, wie wir es gemeinsam mit der Ärzteschaft bewältigen können. Wir kennen die GOE neu, zwar als Papier, aber keiner hat sie von vorne bis hinten durchgelesen. Wir haben gewisse Transkodierungen vorgenommen, doch das ist dann nochmal geändert worden. Es gab dann lange Gespräche zwischen PKV und Ärztekammer, die offenbar so verlaufen sind, dass man sich fachlich geeinigt hat. Aber es wird zu chaotischen Zuständen führen, weil eben alles ganz neu ist. Das heißt, wir brauchen gewisse Übergangszeiten, wo sie sich daran gewöhnen kann, das kennenlernen kann. Und das kann man also nicht innerhalb von einem Vierteljahr dann den Ärzten präsentieren, sondern da braucht man einen Vorlauf von einem halben bis ganzen Jahr. Die Softwarehäuser müssen entsprechendes umstrukturieren. Darum hatten wir schon vorgeschlagen, der Bundesärztekammer, dass sie zumindest die GOE in elektronischer Form umfassend zur Verfügung stellt mit allen möglichen Bestimmungen und Nebeneinanderberechnungsausschlüssen. Das hat sie zugesagt, aber da wird sie bestimmt auch noch technische Unterstützung brauchen. Wir halten uns da im Hintergrund, was die Bewertung anbelangt. Das können wir auch gar nicht beurteilen. Aber es wird dazu führen, dass auch vielleicht manche Fachgruppen Vorteile haben, manche haben Nachteile. Deshalb wird es ja auch gerade noch sehr diskutiert in der Ärzteschaft, ja, mit dem Ziel, beim Ärztetag zumindest etwas zu verabschieden.
Ja, mal gucken, wie es.
Und wie weit die Regierung nachher da reagiert, das wird man sehen. Das hängt natürlich jetzt auch von der neuen Regierung ab. Ja. Aber auch dann wird es vielleicht 1928 werden.
Das sind immer noch.
Insoweit haben wir noch ein bisschen Zeit, aber wie gesagt, da das eine neue Struktur ist, muss das auch alles vorbereitet werden. Dass, wenn eine Novelle käme, wäre das gut, wenn darüber in diesem Jahr beschlossen würde. Dann geht es durch alle Gremien und dann wäre es vielleicht 1927, 28 soweit. Dann hätten wir Zeit und könnten auch schon vorher aufklären und informieren.
Ja, es gibt ja, also in den 1980er Jahren wurde ja damals die neue, heute alte GOE von Kritikern als das Ende der Freiberuflichkeit bezeichnet. Da habe ich mal in alten Zeitungen von uns nachgeschaut. Und zwar vor allen Dingen, glaube ich, weil eben diese Steigerungssätze begrenzt wurden. Aber wenn man jetzt mal guckt, es gibt ja die Faktorierung ist ja sehr stark eingeschränkt jetzt in der neuen GOE, wenn sie denn so kommt. Bringt die letztlich eine noch höhere Regelungsdichte mit sich und wie können Ärzte diese höhere Regelungsdichte am Ende bewältigen? Das ist ja wirklich ein Riesending, was da auf die zukommt.
Ja, erstmal müssen sich daran gewöhnen, dass es keinen höheren Faktor erstmal gibt. Ja. Das war schon mal eine Verwirrung, ein Aufschrei. Ja. Ist aber berücksichtigt in der Bewertung. Ja. Das heißt, der Einfachsatz entspricht ungefähr dem 2,3-fachen, wie er jetzt ist. Dann kann der Arzt nicht mehr von sich aus irgendwelche Analogleistungen festlegen, sondern da ist eigentlich beabsichtigt, dass ein Gremium darüber entscheidet. Da gibt es jetzt ein Hin und Her. wie das sein soll. Aber dieses Gremium wird wahrscheinlich so durchgehen. Mhm. Das wird eine Änderung sein, die aber auch auf der anderen Seite zu mehr Rechtssicherheit führt. Weil ja keine Fantasieziffern mehr angesetzt werden können. Das könnte ja auch im Sinne der Ärzteschaft sein, weil auch ein Wettbewerbsvorteil vielleicht gegenüber dem anderen Arzt entfällt, wenn er irgendwas abrechnet oder sie, was gar nicht möglich ist. Mhm. Sonst regelungsdichte, ja, sagte ich ja bereits, eine neue Struktur, auch neue Paragraphen. Auch die Rechnung soll jetzt ein gewisses Antlitz haben. Da kommt man aber schon entsprechend aufklären, dass manche Bestimmungen vielleicht völlig idiotisch sind, Entschuldigung. Das hat auch dann die PKV eingesehen, hat gesagt, ach Gott, da haben wir uns noch gar nicht mit beschäftigt. Die Ärztekammer hat erstaunlicherweise das auch damals nicht berücksichtigt, aber da konnte noch was gemacht werden. Aber es kommt schon was auf die Ärzte zu, was aber im Grunde positiv ist, wenn man es mal so sieht. Und von Ende der Freiberuflichkeit kann man gar nicht reden. Es gab, wie ich ja schon anfangs sagte, schon Dekrete, Verordnungen im 18. und 19. Jahrhundert, was auch nicht zum Ende der Freiberuflichkeit geführt hat, sondern es ist ja im Grunde auch ein Schutz des Patienten, eine Gebührenordnung vorzufinden, wo er Preise hat, die nicht frei fantasierbar irgendwo angesetzt werden, sondern es hier eine feste Takte gibt. Von Ende der Freiberuflichkeit würde ich deshalb überhaupt nicht reden, sondern das ist eine Regulierung, die im Sinne der Ärzte, aber auch der Patienten. Man muss ja auch bedenken, dass die PKV auch nur begrenzte Mittel hat und da auch inzwischen die ersten Probleme auftauchen. Und von daher darf man es auch nicht übertreiben und dem Markt den freien Lauf überlassen.
Ja, damit haben wir den Bogen ganz weit gespannt. Wir sind vom 19., 18. Jahrhundert ausgegangen und sind da jetzt wieder hin zurückgekehrt.
Wieder gelandet, genau.
Um den Sinn einer solchen Gebührenordnung vielleicht für die Privatmedizin nochmal in Erinnerung zu rufen. Herr Gabriel, haben Sie vielen Dank für das Gespräch. 35 Jahre Privatmedizin und darüber hinaus, wie wir gesehen haben, 35 Jahre Professionalisierung all dieser Strukturen rund um die Abrechnung. Das ist ja schon wahnsinnig spannend eigentlich, was da passiert ist in der Zwischenzeit. Ihnen wünsche ich nur das Beste für den verdienten Ruhestand und viel Erfolg im Wahrscheinlichen. Ich hörte, Sie werden dann als Consultant tätig werden und in den Unruhestand treten. Alles Gute für Sie.
Ja, Herr Gerloff, vielen Dank für das Gespräch. Ich freue mich auf weitere Kontakte. Wiederhören.
Wiederhören und auch wieder vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Ärztetag. Tschüss.